herzlich willkommen zum Podcast Bildstörung. Dies ist eine Folge mit einem spannenden Vortrag von Brigitte Kahl zu zwei großen Frauen der Bibel, Sarah und Hagar. Paulus verwendet diese beiden Figuren für eine Allegorie in seinem Galaterbrief und diese Allegorie hat leider eine starke antijüdische Rezeption erfahren. Deshalb lautet der Vortragstitel von Brigitte Kahl: Sarah, Hagar und wie weiter? Paulinische Entfeindung. Den Vortrag hat Kahl in der Reihe Antisemitismus-kritische Bibelauslegungen gehalten. Sie wird von der Evangelischen Akademie zu Berlin ausgerichtet. Alle Vorträge aus der Reihe nehmen sich Kernthemen judenfeindlicher Bibeltraditionen vor, sichten sie kritisch und arbeiten alternative Interpretationen aus. Das alles mit dem erklärten Ziel, dass die christliche Botschaft, christliche Traditionen und Geschichten antisemitismusresistenter werden sollten. Ein großer Strang christlicher, judenfeindlicher Bibelauslegung hängt mit der Auslegung der Paulusbriefe zusammen. Denn Texte aus den Paulusbriefen wurden nicht nur herangezogen, um Antijudaismus theologisch zu begründen, sondern auch um Sklaverei und patriarchale Strukturen theologisch zu untermauern. Wie die Paulusbriefe stattdessen verstanden werden können und wie diese Allegorie von Sarah und Hagar im Galaterbrief anders gelesen werden kann, diese Frage stellt sich Brigitte Kahl in ihrem Vortrag. Kahl ist eine renommierte Professorin und lehrt Neues Testament am Union Theological Seminary in New York und auch an der Columbia University in New York. Auf die Frage hin, wie sie zu einem antisemitismuskritischen Lesen der Bibel gekommen ist, erklärt Kahl, dass sie aus Sachsen kommt und dass dies vor allem eine kritische theologische Auseinandersetzung mit ihrer lutherischen Prägung bedeuten musste. Denn das Begriffspaar, was so gerne als Zentrum der Theologie Martin Luthers herangezogen wird, Gesetz und Evangelium, das birgt deutliche judenfeindliche Schattenseiten. Auch an diesem Thema wird deutlich, wie wichtig es ist, die paulinischen Briefe anders lesen zu lernen, anders als Luther und auch als viele andere christliche Traditionen.
Wie bin ich zum Anti-Judaismus-kritischen Lesen der Bibel gekommen? Ich bin sozusagen geborene Lutheranerin. Und wenn man aus dem lutherischen Sachsen kommt und irgendwann anfängt, so über sich und seinen Glauben nachzudenken, dann stößt man ziemlich schnell auf Paulus. Und mit Paulus auch auf den Gegensatz zwischen Gesetz und Evangelium. Nicht die Gesetzes- oder Werkgerechtigkeit zählt, sondern die Glaubensgerechtigkeit. Das ist das Zentrum der paulinischen und lutherischen Rechtfertigungstheologie. Und hier liegt auch ein großes Problem, weil das Gesetz, dem Paulus und das Luthertum sich so vehement entgegenstemmen, wird bis heute vorherrschend als jüdisches Gesetz, als Tora definiert. Und damit hat man den Antijudaismus nicht nur vor der theologischen Haustür, sondern buchstäblich als Grundstein des gesamten theologischen Denk- und Lebensgebäudes. Und das betrifft natürlich nicht nur die lutherische Theologie, sondern christliche Theologie insgesamt. Denn Paulus ist eine theologische Großmacht. Und wenn man nicht eine Art findet, seinen Gesetzesbegriff anders zu verstehen und seine Gesetzespolemik, dann wird man immer wieder im Antijudaismus landen. Und damit habe ich mich schon ziemlich lange jetzt auseinandergesetzt. Denn ich glaube, dass diese vorherrschende Lesart des Paulus grundsätzlich revidiert werden muss. Das Gesetz, gegen das Paulus ankämpft im Namen des Messias, ist nicht die Tora, das Gesetz, sondern ist nicht die Tora als das Gesetz des Exodus, als Gesetz der Befreiung, sondern er kämpft gegen das Gesetz der Versklavung. Und wenn er gegen das Gesetz der Versklavung kämpft, kämpft er auch gegen das Gesetz der Herrschaft. Und das ist das Gesetz des Imperiums. Damit sind wir eigentlich schon bei Hagar und Sarah. Und ich möchte, weil das so eine unglaublich komplexe Geschichte ist, eigentlich jetzt auch ganz schnell dorthin gehen, zu diesen beiden komplizierten Frauen und den noch viel komplizierteren drei Geschichten in der Bibel, die von ihnen erzählen.
Im Vortrag wird Karl also der Frage nachgehen, wie die Allegorie von Sarah und Hagar in Galater 4, 21 bis 31 antisemitismuskritisch interpretiert werden kann. Mithilfe eines Dialogs zwischen den beiden Frauen Sarah und Hagar experimentiert Karl mit den Möglichkeiten, diese klassischen antijüdischen Gegensatzpaare, wie sie gerade schon angesprochen wurden, Freiheit und Gesetz, Kirche und Synagoge, wie man die entfeinden kann, so nennt das Brigitte Karl. Ja, und was das heißt, wird im Laufe des Vortrags verständlich. Zunächst liest aber Ulrike Metternich, Mitorganisatorin der Vortragsreihe, den Bibeltext.
Sagt mir nun, was ihr unter der gesetzten Ordnung sein wollt, ob ihr die Gesetzesverordnungen gar nicht hört. Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Sklavin und einen von der freien Frau. Der eine jedoch, der Sohn der Sklavin, war nach den Spielregeln der Macht geboren. Der andere dagegen, der Sohn der Freien, durch die Verheißung. Das ist als eine Allegorie zu verstehen. Diese Frauen bedeuten zwei Erbverfügungen. Die eine vom Berg Sinai gebiert hinein in die Sklaverei, das ist Hagar. Hagar ist nun der Berg Sinai in Arabien. Aber ist der gleichen Ordnungskategorie zuzurechnen wie die Stadt Jerusalem jetzt. Denn sie ist in der Sklaverei mit ihren Kindern. Das Jerusalem oben jedoch ist die freie Frau. Und die ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die keine Kinder zur Welt bringt. Brich aus in Jubel und Jauchzen, die du nicht in Geburtswehen liegst. Denn groß an der Zahl sind die Kinder der Verlassenen, zahlreicher als die Kinder der Frau, die den Mann hat. Ihr jedoch, Brüder und Schwestern, seid in der Folge Isaaks Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach den Spielregeln der Macht Geborene den durch die Geistkraft Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Was jedoch sagt die Schrift? Vertreibe die Sklavin und ihren Sohn, denn der Sohn der Sklavin wird nicht erben mit dem Sohn der Freien. Das bedeutet, Schwestern und Brüder, wir sind nicht Kinder der Sklavin, sondern der Freien.
Das ist ein Text, den wir auch heute nicht zu Ende bearbeiten können, überhaupt nicht. Aber was wir vielleicht können, ist ein paar Leseimpulse einzugeben in unser eigenes Gefüge, wie wir mit diesen Texten umgehen. Und mehr können wir heute wirklich nicht machen, weil das wäre vermessen zu denken, dass wir diesem Text beikommen können in irgendeiner Form. Also seien Sie jetzt mal ganz gelassen, das ist unglaublich schwer zu verstehen, aber Sie haben irgendwie einen Hintergrundton, den wir erstmal jetzt sozusagen aufbewahren wollen. In der Bibel wird dreimal die Geschichte von Sarah und Hagar erzählt. Genesis 16, Genesis 21 und Galater 4. Das heißt, eine Geschichte von zwei verfeindeten Frauen. Herrin die eine, Sklavin die andere. Mütter von zwei unversöhnbaren Söhnen. Isaak und Ismael. Und zweimal in Genesis 21 und in Galater 4 hören wir dieses gnadenlose Verdikt über die Sklavin Hagar. Vertreibe die Sklavin und ihren Sohn, wirf sie aus dem Haus, denn der Sohn der Sklavin wird nicht erben zusammen mit dem Sohn der freien Frau. Die Bibel, so scheint es zunächst einmal, bestätigt hier die gesetzte Ordnung. Und nur nochmal zum Erklären, ich habe immer in dieser Übersetzung Gesetz auch mit gesetzter Ordnung übersetzt oder Gesetzesanordnung. Und das will ich versuchen dann zu erklären. Aber die Bibel scheint die gesetzte Ordnung, das Gesetz der Herrschaft zu bestätigen. Sklavinnen und Sklaven haben kein Mitspracherecht, wenn ihre Herrinnen und Herren über sie verfügen. Denn das ist Sarah, die in der Genesis sagt, Hagar muss weg. Sklavinnen und Sklaven haben kein Bleiberecht, kein Erbrecht. Und wenn es hart auf hart kommt, auch kein Lebensrecht. Wann immer sie als Störfaktor empfunden werden. Hagar und Ismael werden in Genesis 21 einfach in die Wüste geschickt. Mit einer lächerlichen Notration an Wasser und Brot gehen sie in den sicheren Tod. Und das ist der Skandal dieser Geschichte, an dem sich feministische Womanist, Moherista, befreiungstheologische, imperiumskritische und postkoloniale Auslegungen bis heute wundreiben. Es kommt aber noch schlimmer. Und dazu muss ich ein bisschen ausholen. Im Buch Genesis ist Hagar eine Ausländerin, eine Ägypterin. Sie ist Sarahs Leibmagd. Und es gibt viele Spekulationen, wie Sarah eigentlich zu einer ägyptischen Sklavin kommt. Und da gibt es die Idee, dass in Genesis 12 ja schließlich Abraham Sarah einmal, weil er sehr um sein eigenes Leben besorgt war, in den Harem von Pharao gegeben hat. Und irgendwann bemerkt Pharao, dass Sarah und Abraham unter dem Schutz eines mächtigen Gottes stehen und wird und erschrickt über, was da passiert ist, und gibt Sarah zurück. Und da werden auch viele Geschenke, darunter auch Sklavinnen und Sklaven, mitgegeben. Und man vermutet, dass das der Punkt ist, an dem Hagar in den Haushalt von Abraham und Sarah eintritt und eben dann besonders Sarah gehört, als Trostpflaster sozusagen für das, was ihr im Harem Pharaos passiert ist. Aber das ist eigentlich eine andere Geschichte. Und sie ist die Leibmagd von Sarah, und an einem bestimmten Punkt beschließt Sarah, dass sie auch doch die Leihmutter für ihren, nämlich Sarahs Sohn, sein kann. Denn Sarah kann selbst keine Kinder bekommen. Und diese große Gottesverheißung von Abrahams zahlloser Nachkommenschaft droht an ihr, an Sarah, zu scheitern, weil sie unfruchtbar ist. Aber als Hagar dann wirklich schwanger wird, ist Sarah noch mehr unter Druck, weil die Sklavin offenbar ihre Sklavinnenrolle auf einmal nicht mehr akzeptiert. Sie schaut auf ihre Herrin herab, woraufhin Sarah ihre Herrinnenrechte so drakonisch geltend macht, dass die schwangere Hagar vor ihr in die Wüste flieht. Das ist die erste Sklavenflucht in der Bibel. Das alles passiert in Genesis 16. Auf Gottes Geheiß ist Hagar dann doch zurückgekehrt und Ismael kommt zur Welt. Abrahams Stammhalter und der erste Sohn, der in der Bibel beschnitten wird. Also sozusagen der erste in der Erbfolge des Gottesvolkes. So scheint es. Bis dann in Genesis 21 Sarah wider alles Erwarten doch noch selbst einen Sohn zur Welt bringt. Isaak. Und nun ist Ismael auf einmal im Wege. Wieso soll er der Stammhalter des Gottesvolkes sein, wo es doch nun sozusagen einen richtigen Erben gibt? Mit der fadenscheinigen Begründung, Ismael würde mit dem jüngeren Bruder seinen Mutwillen treiben, bringt Sarah Abraham dazu, Hagar und Ismael in die Wüste zu schicken. Und Gott billigt das auch noch. Und nun kommt Paulus und Galater 4. Die christliche Lesart der Genesis-Erzählungen von Hagar und Sarah ist in der Auslegungsgeschichte zu einem regelrechten Albtraum an toxischem Antijudaismus geworden. Denn Paulus, so scheint es, dreht jetzt den Spieß einfach herum. Er macht aus dem Ganzen eine Allegorie und erklärt, dass Hagar für den Berg Sinai und damit, so schließt man, für das jüdische Gesetz steht. Und er sagt, dieser Bund hat in die Sklaverei geführt, wie man am jetzigen Zustand Jerusalems ablesen kann. Denn die Mutterstadt des Judentums gebiert inzwischen ihre Kinder in die Versklavung. Also ist sie Hagar. Dagegen steht Sarah für den Bund der Freiheit und das obere Jerusalem. Und da hat man dann gelesen, das sind wir, die Christen. Hagar ist das zur Sklaverei bestimmte Judentum, Sarah das von der Tora befreite Christentum, das über das Judentum herrschen darf. Das hat im Mittelalter eine ganz schlimme Rolle gespielt, die Bestimmung des Judentums zum Versklavtsein und die Herrenrolle des Christentums. Und das ist oft an Galater 4 her begründet worden. Und wenn Paulus dann diese unsägliche Geschichte endet mit dem Aufruf, treibe die Sklavin aus und ihren Sohn, denn der Sohn der Sklavin soll nicht erben mit dem Sohn der freien Frau, dann heißt das, dass wir die Christen das Judentum austreiben müssen. Natürlich sagt man zunächst einmal spirituell und theologisch und in der Kraft von Glaube allein, Gnade allein, Christus allein, gegen jüdische Werkgerechtigkeit. Aber wenn es darauf ankam, konnte die theologische immer wieder auch schnell zur physischen Austreibung werden, bis hin zum Holocaust. Und Sie verstehen hier, warum ich als Lutheranerin Schwierigkeiten mit der Rechtfertigungslehre habe. Denn das ist das Kernstück der lutherischen Rechtfertigungslehre. Und sie hat so ein furchtbares antijüdisches und mörderisches Potenzial, dass ich glaube, man kann sich damit nicht einfach abfinden. Man muss einen Weg finden, das anders zu lesen. Also möchte ich eine andere Lesart von Sarah, Hagar und von Paulus vorschlagen. Denn schon in der Genesis sind die Dinge eigentlich viel, viel komplizierter, als meine sehr simple Erzählung es jetzt gezeigt hat. Schon in der Genesis legt Gott, der Gott von Abraham und Sarah wohlgemerkt, sich deutlich quer zu dieser eindeutigen Gegenpoligkeit von Sarah und Hagar. Gott nimmt Partei für Hagar, ohne sich gegen Sarah ausspielen zu lassen. Hagar in der Genesis ist nicht einfach die rebellische Magd, die in Genesis 16 zu Recht von ihrer Herrin in die Schranken gewiesen wird. Oder die Ausländerin, die Fremde, die von Abraham und Sarah in die Wüste geschickt wird, weil sie und ihr Kind den Einheimischen auf einmal im Wege sind. Sondern Hagar, und das ist ganz, ganz kompliziert zu verstehen, aber ich sage es einfach mal so, Hagar ist in der Genesis immer auch Sarah. Hagar ist Sarah selbst in der Gestalt des oder der anderen. Das heißt, es gibt eine ganz erstaunliche Parallelität in der Art, wie die beiden Frauengestalten angelegt sind. Zum Beispiel, und ich kann nur ganz weniges davon hier andeuten, zum Beispiel ist Hagar die Stammmutter eines 12-Stämme-Volkes, genau wie Sarah. Und ihr Sohn Ishmael ist totgeweiht in Genesis 21, genau wie Sarahs Sohn Isaak in Genesis 22. Aber in letzter Sekunde werden beide Söhne durch einen göttlichen Eingriff gerettet. Und schließlich Hagar, die ägyptische Sklavin im Hause Abrahams, ist sozusagen die spiegelverkehrte Vorwegnahme dessen, was Sarahs Nachkommen später selbst in Ägypten sein werden, nämlich israelische Sklaven im ägyptischen Hause des Pharaos. Hagar ist auch eine Vorwegnahme des Exodus. Sie ist die erste und einzige Person in der gesamten Bibel, die Gott einen Namen geben darf. El Roi, du bist ein Gott, der mich sieht, mich, die fremde Sklavin, in ihrem Elend und in ihrer Unterdrückung. Es wird in Genesis 16 ganz explizit gesagt, dass Sarah Hagar unterdrückt. Und das ist der gleiche Begriff, der dann später im Exodus verwendet wird für die Unterdrückung des Volkes Israel in Ägypten. Und Gott sieht das, sieht diese Unterdrückung schon bei Hagar. Und Israel wird das, dass Gott, ein Gott, der an der Seite der Unterdrückten steht, Israel wird das erst später erfahren. In Exodus 3, brennenden Busch, erfährt, dass Gott ein Gott ist, der Sklaven befreit und der für Sklaven einsteht, die schreien in ihrer Not, nach seinem Namen fragen. Hagar in Genesis 16 weiß den Namen Gottes. Du bist ein Gott, der mich sieht. Diese untrennbare Verzahnung und Spiegelbildlichkeit der beiden Frauen und ihrer Geschichten, der Geschichten ihrer Kinder. Und die Tatsache, dass diese beiden Frauen trotz dieser Verquickung dennoch tödlich entzweit und verfeindet bleiben. Das ist eine der theologischen und literarischen Meisterleistungen der hebräischen Bibel, glaube ich. Und sie ist auch wie eine offene Wunde, ein Schrei nach Versöhnung und nach einer Lösung für diesen scheinbar unlösbaren gordischen Knoten, in dem diese beiden Frauen verstrickt und mörderisch aneinander gefesselt sind. Hier genau an diesem Punkt setzt Paulus an und setzt er ein. Wir haben in der christlichen Auslegung Galater 4 immer wieder als eine Fortschreibung, als eine Wiederholung der Genesis-Erzählung gelesen, nur mit anderem Vorzeichen. Aber Paulus schreibt nicht fort, sondern er schreibt die Geschichte von Grund auf neu. Er sagt ganz betont in Galater 4,24, dass er eine Allegorie, das heißt eine andere, Allos heißt anders, eine andere Version der alten Geschichte von Genesis und Hagar erzählt. Er wiederholt nicht, sondern er schreibt eine neue Geschichte im Rahmen seines großen Gesamtprojekts einer Versöhnung zwischen Israel und den Völkern. Israel und die anderen Völker, die Goyim, die Heiden, die alle miteinander inzwischen versklavt sind unter römischer Fremdherrschaft und die dennoch nicht aufhören können, gegeneinander zu kämpfen. Kurz gesagt, und das ist jetzt wirklich sehr kurz gesagt, die allegorische Sarah von Paulus bedeutet die Versöhnung von Israel und den anderen Völkern. Also der Genesis-Sarah mit der Genesis-Hagar. Also diese beiden Frauen werden im Galaterbrief als versöhnt dargestellt. Und diese Versöhnung wird allegorisch mit Sarah benannt. Und umgekehrt, die allegorische Hagar von Galater 4 bedeutet die fortdauernde Feindschaft und den Machtkampf zwischen Israel und den anderen Völkern. Das heißt, sie steht für die Realität der Genesis Sarah und der Genesis Hagar. die nicht aufhören konnten, gegeneinander zu kämpfen, die bis zum Ende Rivalen geblieben sind, Rivalinnen. Das heißt, mit anderen Worten, Paulus hält fest an der untrennbaren biblischen Verzahnung dieser beiden Frauengestalten. Und er führt in seiner allegorischen Hagar und Sarah die zwei gegenläufigen Modelle vor. Wie Hagar und Sarah und wie wir selbst und die anderen ihr Verhältnis organisieren können. Entweder als Unversöhnlichkeit und gegeneinander. Und das ist für Paulus das Muster der alten Welt, die im Sterben liegt, die untergeht. Oder aber als Solidarität, als Füreinander und Miteinander. Und das ist das Muster der neuen Schöpfung, die Paulus sieht, die für Paulus im Messias verkörpert ist, die im Messias Gestalt angenommen hat und die auf uns zukommt. Das ist die Gestalt der Welt, die Bestand haben wird. Und das nennt er allegorisch Sarah. Das heißt, es ist ein Miteinander. Und in dieser neuen Form des Miteinanderlebens von zählt nicht mehr, ob jemand Jude oder Grieche, Sklavin oder Freie ist oder männlich oder weiblich, sondern da zählt nur noch dieses Zusammenkommen, dieses Einswerden im Messias. In Christus. Das ist so ganz kurz auf einen Punkt gebracht, die Quintessenz. Aber ich möchte jetzt zum Schluss noch ein Leseexperiment versuchen. Und das ist wirklich etwas, wo ich selber noch ganz am Anfang bin und wo ich gerne möchte, dass Sie darauf reagieren. Und aber wie gesagt, das ist der Beginn eines Umlesens dieser Geschichte. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, dass ich den Hintergrunddialog zwischen Sarah und Hagar, der implizit in diesen drei biblischen Texten präsent ist, aber nicht explizit gemacht wird, dass ich den versuche, explizit zu machen und einblende und damit sozusagen diesen Galater 4-Text, der eine so unsägliche Wirkungsgeschichte gehabt hat, dass ich den in ein neues Bezugsfeld zu setzen versuche. Weit weg von christlichem Antijudaismus oder aber auch von politischem Herrschaftskonformismus. Also ich versuche das mal und ich mache das so, dass ich abwechselnd, und es wäre schön, wenn wir jetzt sozusagen live zusammen wären und das auch mit verschiedenen Rollen sprechen könnten, aber ich versuche das jetzt mal selber zu machen. Ich rede abwechselnd als Sarah zu Hagar und als Hagar zu Sarah. Und der Dialog zwischen den beiden Frauen findet in der Mitte des ersten Jahrhunderts statt, also zur Zeit des Paulus und zur Zeit, als Paulus den Brief an die Galater schreibt. Erstens, Sarah zu Hagar. Damals hatte ich Macht in Abrahams Haus, obwohl ich keine Kinder bekommen konnte. Damals warst du Sklavin und ich die Herrin. Und das wolltest du mir streitig machen. Du hast auf mich herabgeschaut, als du schwanger wurdest von Abraham. Je größer dein Bauch wuchs, desto kleiner wurde ich in deinen Augen. Du hast ihn vor dir hergetragen wie ein Triumph, weil du wusstest, das konnte ich nicht. Und du hast gehofft, Abraham würde das über kurz oder lang auch so sehen. Das wäre mein Aus gewesen. Ja, es stimmt, ich habe dich unterdrückt, gequält, bestraft. Ich habe alles auf meine Karte als Herrin gesetzt. und dir gezeigt, dass du nichts als eine Sklavin warst. Obwohl ich doch selbst dich dem Abraham zur Frau gegeben habe. Und obwohl du mein Kind trugst. 2. Hagar zu Sarah. Ja, ich war immer die Sklavin für dich. Aber diese kluge Idee, dass du durch mich einfach zu einem Kind kommen könntest, ist nicht aufgegangen. Du hattest auf einmal Todesangst, dass sich das Machtgefüge in eurem Haus zu meinen Gunsten verschieben könnte. Und du hast recht. Ich habe dich von da an nicht mehr anders sehen können als Rivalin. Ich wollte deinen Platz einnehmen. Ich wollte, dass mein Sohn Abrahams Stammhalter wird. Ich wollte Herrin sein, nicht mehr Sklavin. 3. Sarah zu Hagar. Aber schau uns heute an. Ich bin versklavt und du bist versklavt unter den Herren und Gewalten, die die Welt ins Elend treiben. Was ist aus meinen Kindern und meiner Stadt geworden? Jerusalem ist eine Sklavenstadt unter römischer Herrschaft und dem römischen Gesetz unterstellt. Die Kinder Israels werden in die Sklaverei geboren. Ich bin jetzt wie du damals. Ich weiß jetzt, wie es sich anfühlt, Sklavin zu sein. Ich bin du. 4. Hagar zu Sarah. Willst du wieder Herrin sein? 5. Sarah zu Hagar. Ich will frei sein, nicht Herrin. 6. Hagar zu Sarah. Ich will auch frei sein und nicht Herrin. Wenn du nicht mehr Herrin sein willst, muss ich nicht mehr Sklavin sein. Dann können wir vielleicht beide frei sein. Und vielleicht können wir endlich daran gehen, einen Frieden zwischen unseren Kindern auszuhandeln, ohne den wir alle zugrunde gehen werden. Denn was sagt Paulus in Galater 4,30? Und was sagt die Schrift in Genesis 21,10? Treib aus die Verknechtung an die Herren und Gewalten, die die Welt in der Sklaverei des Todes halten, damit wir unseren Kindern etwas anderes hinterlassen als einen sozialen, ökologischen und politischen Scherbenhaufen. Danke.
Dieser Dialog regt zum Nachdenken an. Falls ihr ihn weiterverwenden wollt oder nochmal anhören wollt, findet ihr im Text nochmal den Hinweis auf die Minutenzahl. Weitere Folgen von unserem Podcast Bildstörungen findet ihr bei naht.de. Wir hoffen, dass euch dieser dichte Vortrag von Brigitte Kahl gefallen hat. Wir freuen uns über jede positive und kritische Rückmeldung und vielleicht mögt ihr auch Geschichten teilen, wofür ihr die Podcast-Folgen verwenden konntet. Bis zum nächsten Mal.